Die Presse.
Es wird immer enger für den ehemaligen Signa-Boss René Benko. Staatsanwaltschaften in insgesamt 4 Ländern ermitteln ja bereits mehrere Monate und teilweise Jahre gegen den Tiroler Unternehmer. Aber seit Dienstag liegt der erste Haftbefehl gegen René Benko vor und er kommt aus Italien. Ja, mittlerweile ist es auch alles andere als einfach, hier noch einen Überblick zu bewahren. Meine Kollegin Madeleine Stottmeier aus dem Wirtschaftsressort unserer Zeitung versucht es tapfer. Sie behält den Durchblick und sie ist heute bei mir zu Gast im Podcast und erklärt uns die Hintergründe zum italienischen Haftbefehl. Außerdem sagt sie mir, was sich in der ganzen Sache für sie immer deutlicher zeige.
Was wir auch schon oft angedeutet haben in Artikeln ist, dass so dieses System, dieses Aufstrebende natürlich mit bestimmten Methoden ermöglicht worden ist. Und das jetzt nicht nur an niedrigen Zinsen lag und nicht nur an einem unglaublich geschickten Händchen.
Ja, mein Name ist Anna Wallner. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast unserer Zeitung. Heute ist Mittwoch, der 4. Dezember und meine Kollegin Madeleine Stottmeier und ich haben unser Gespräch um 14 Uhr aufgezeichnet. Bevor wir beide gleich loslegen, hören Sie aber noch eine kurze Durchsage in anderer Sache von mir. Vielleicht ist es Ihnen sogar schon aufgefallen, aber wir haben eine ganz aktuelle Schwerpunktwoche und zwar zum Thema Dekarbonisierung. Die Presse sieht sich gemeinsam mit Unica Sustainable Business Solutions und Wien Energie genauer an, wie die Transformation zu einer nachhaltigen Zukunft gelingen kann. Das alles passiert auf unserer Webseite unter diepresse.com/dekarbonisierung und hier bieten Expertinnen und Experten täglich ganz neue Einblicke in zentrale Themen und Entwicklungen. Wir raten, schauen Sie sich das einmal an. Liebe Madeleine, schön, dass du mal wieder da bist. Es ist ja so, dass ich mir schon länger gedacht habe, wir versuchen ja immer wieder auch, dass du hier regelmäßig bei mir eincheckst im Podcast, dass wir mal wieder ein Update machen zur Signa-Pleite. Allerdings habe ich nicht mit dem gerechnet, was da jetzt am Dienstag hereingebrochen ist. Die ganze Pleite Signa hat eine mehr als interessante Wendung genommen, würde ich sagen. Man kann durchaus von einer Bombe sprechen, die da geplatzt ist. Nämlich Italien hat einen europäischen Haftbefehl gegen René Benko erlassen. Sag uns mal, was ist da los? Warum?
Ja, ist interessant. Vielleicht von weg, die Insolvenz oder die Pleite hat eigentlich keine Wende genommen, weil die Ermittlungen schon vor der Pleite angefangen haben. Also seit 2019 ermitteln die Behörden in Italien zu dieser Causa und zu diesen ganzen Personen, die da praktisch genannt sind. Und gestern gab es da einfach den ganz großen Schlag. Also da wurden über 100 Hausdurchsuchungen durchgeführt in Norditalien, Südtirol. Und das ist, ich glaube, eine Riesenaktion. Und Italien ist irgendwie ganz besonders, die haben einfach so viel Erfahrung auch mit der Mafia, dass die einfach insgesamt halt anscheinend länger unentdeckt ermitteln können.
Das heißt, habe ich jetzt richtig verstanden, es geht eigentlich von der Genesis so, dass die Ermittlungen vor der Signa-Pleite schon begonnen haben und jetzt ist klar geworden, was die italienischen Behörden hier vermuten. Jetzt haben sie diese Hausdurchsuchungen gemacht. Ich glaube, 77 Menschen sind da involviert, also gegen 77 Menschen wird ermittelt. Und jetzt, was ist der konkrete Vorwurf gegen diese 77, zu denen auch René Benko gehört?
Ja, also ich glaube, der schwerwiegendste Vorwurf ist, dass er, ich muss das auch juristisch dann korrekt jetzt mir belegen, wie man das sagt, weil das natürlich alles halt erstmal Verdachtsmomente sind und Vorwürfe. Das heißt, das muss halt auch alles erst wirklich nachgewiesen werden und bis dann gilt die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft in Italien wirft ihm vor, Anführer einer mafiaartigen kriminellen Vereinigung zu sein. Und das ist einfach extrem. Also vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung. Es gibt so ein bestimmtes Mafia-Gesetz in Italien, das sich irgendwie auch quasi von der Gesetzgebung, jetzt vielleicht wie wir das aus Österreich oder aus anderen europäischen Staaten kennen, die sich da doch abhebt. Und praktisch dieser Strafbestand einer mafiösen oder mafiösen Vereinigung ist wirklich nicht kleinlich. Also oder eine Mitgliedschaft einer Mafia gilt als dann erwiesen, wenn quasi 3 oder mehr Personen die einschüchternde Macht der Bindung an die Vereinigung wie man das denn so nennt, oder die daraus resultierende Unterwerfungs- und Schweigepflicht zur Begehung von Straftaten ausnutzen. Mhm. Und genau das wird Benko vorgeworfen. Und wenn es tatsächlich zu einer, also für, auf diesen Strafbestand stehen auch mehrere Jahre Haft, also ich glaube so 15 Jahre mindestens. Und das ist einfach ein Riesending. Mhm. Also vor allem auch von der Tonalität her ist das auch was ganz anderes, was hier los ist. Ja, also
ich wollte gerade sagen, es sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Ja.
Genau, also da geht es auch irgendwie um eben ein Hotel und es wurde ja auch gestern schon berichtet oder vorgestern schon berichtet, dass da um die Erreichung von behördlichen Genehmigungen für Objekte und Immobilienprojekte ging oder eben auch um das eine Hotel. Aber das bekommt einfach eine ganz andere Komponente, ja. Und eben, das ist wirklich eine Bombe, dass die Anti-Mafia-Kommission des italienischen Parlaments jetzt eben diese Einsicht in die Ermittlungsakte fordert. Und sie hat auch einen entsprechenden Antrag gestellt. Und das ist einfach schwerwiegend und folgenreich. Mhm. Also das ist jetzt kein leichter Vorwurf, ja.
Ja, auch wenn man das durchliest, selbst nur die Zusammenfassung, was hier alles sozusagen auf dem Speisezettel der Staatsanwaltschaft steht, da wird wegen Korruption, krimineller Vereinigung, Betrug und Verletzung des Amtsgeheimnisses in mehreren Städten, Trient, Bozen, Verona, Brescia, Mailand, Pavia und Rom ermittelt. Es wurden am Dienstag auch 8 Menschen schon in Hausarrest genommen.
9 sind es da.
Oder sogar mittlerweile 9. Mhm. Einer davon ist der Bozener Steuerberater Heinz-Peter Hager. Was hat denn der für eine Rolle da?
Ja, er ist eine sehr, sehr spannende Figur. Also Heinz-Peter Hager wird irgendwie in den Medien oft als Statthalter Benkos beschrieben. Ich glaube nicht, dass die Rolle ihm gerecht wird. Falls man da jetzt ein Klingeln im Hintergrund gehört hat, es tut mir voll leid. Mein Handy ist halt on fire derzeit. Es tut mir
das
wirklich leid.
Das glaube ich, ja. Alle wollen neue Infos
genau.
liefern.
Also diese Beschreibung wird ihm sicher nicht gerecht. Also er gilt als extrem gut vernetzt. Er ist ein brillanter Berater, Vernetzer und gilt in Norditalien und auch in Südtirol als dieser klassische Unternehmensberater, Prüfer. Er kennt alle wichtigen Politiker und ist auch einfach ein extrem intelligenter Mann. Also ich glaube, ich will jetzt natürlich hier niemandem Unrecht tun, aber so von den Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, auch mit Menschen, die ihn sehr gut kennen, bekomme ich eher den Eindruck, dass Benko ihm jetzt nicht das Wasser reichen könnte. Mhm. Aber natürlich hat Hager da auch eine Möglichkeit gesehen, mit Benko, sag ich mal, Geschäfte zu machen und hat auch wohl seine Nähe gesucht für diverse Projekte, hat sich aber interessanterweise eben aus Österreich halt zurückgehalten, und das ist auch interessant, weil Hager, also er spricht Deutsch, aber auch fließend Italienisch, der hat halt sein Revier quasi gekannt und abgesteckt und hat halt in Österreich natürlich jetzt nicht so viel gemacht. Er ist eigentlich hier relativ unbekannt und hier hat er quasi Benko auch das Feld überlassen und die haben natürlich dann halt für die paar Immobiliensachen da zusammengearbeitet. Und ich glaube auch, dass die Vorwürfe gegen ihn, die gehen wahrscheinlich über das von Signa hinaus.
Jetzt hast du Österreich schon angesprochen. Was heißt denn das jetzt, wenn es einen europäischen Haftbefehl aus Italien gibt für uns, für die österreichischen Behörden? Mhm. Und was bedeutet das? Wird jetzt Rene Benko ausgeliefert?
Ja, also ganz klassisch in der Praxis liefert Österreich eigentlich seine Staatsbürger nicht aus. Und auch wenn ein europäischer Haftbefehl existiert gegen einen österreichischen Staatsbürger, wird der eigentlich nicht exekutiert. Also zumindest nicht von den Behörden. Es gibt irgendwie natürlich Beihilfen und sowas. Aber dadurch, dass auch Benko sich bisher kooperativ zeigt und hier in Österreich natürlich auch verankert ist mit seiner Familie, geht man da jetzt auch nicht davon aus, dass irgendwie eine Fluchtgefahr oder so besteht. Aber es ist natürlich schon interessant, dass halt 9 Leute unter Hausarrest gestellt wurden und für Benko ja nicht mal eine Kaution gezahlt werden musste. Ja, das ist schon interessant. Also ich habe das auch jüngst mir verglichen mit Weinziel und Wirecard. Den Braun hat man ziemlich schnell festgenommen und der saß einfach 2 Jahre in Untersuchungshaft. Und das ist natürlich schon interessant, aber ich muss sagen, da reicht meine juristische Expertise nicht aus, warum genau das noch möglich ist, ja.
Trotzdem ist jetzt eben auch die Frage, mit dem, was du gerade geschildert hast, er ist nicht unter Hausarrest, nach wie vor, da wollte ich dich noch konkret fragen, ob man weiß, wo er sich aufhält, aber man nimmt an, in seiner Villa in Innsbruck. Was sind die Konsequenzen eines solchen Haftbefehls, wenn der mal am Tisch liegt, für den Benko, auch für seine Freizügigkeit, für seine Reisetätigkeit, die ist, nehme ich mal an, dann eingeschränkt? und für vor allem jetzt zurückkommen zu Signer, für den ganzen Signer-Prozess, der ja. da ja abgewickelt wird gerade.
Also für die großen Insolvenzen wie Signer Prime und Signer Development und so hat das eigentlich jetzt erstmal keinen großen Einfluss. Aber weil er ist ja nicht beteiligter Player in diesen Insolvenzen, wenn man das so, also offiziell zumindest nicht. Aber so für diese privaten Insolvenzen gegen ihn und auch, ja, wahrscheinlich werden da auch wieder Stiftungen eine Rolle spielen irgendwann, ist das schon interessant, weil immer so eine strafrechtliche Komponente dazu kommt. Es ist für die Insolvenzen ganz schwierig vorzufahren. Und deswegen versucht man normalerweise eigentlich die Insolvenzen abzuschließen, bevor juristische, also bevor strafrechtliche Sachen, Komponenten kommen.
Da hat es Italien nicht mehr warten wollen.
Ja, ne, und Italien hat, glaube ich, auch nochmal, die haben auch nochmal andere juristische Freiheiten, was auch Beschlagnahmung und so angeht. Also es ist schon spannend. Das unterscheidet sich schon von Österreich. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, was da noch alles rauskommt. Ich glaube, wenn die einfach dadurch, dass die eben schon vorher ermittelt haben, haben die natürlich viel mehr Sachen sammeln können. Weil man muss ja bedenken, in Österreich hat man ja erst nach der Insolvenz angefangen zu ermitteln.
Und ich wollte gerade sagen, das sollte man kurz mal auch nochmal genau. kurz erwähnen. Auch in Österreich gibt es mehrere strafrechtliche Ermittlungsverfahren.
Genau, also nicht nur in Österreich, auch
persönlich.
Auch in anderen Ländern. Deutschland wegen Geldwäsche, in Liechtenstein wegen Geldwäsche. Also das heißt, diese anderen drei Länder, die ermitteln auch, aber eben erst nach der Insolvenz. Und man hat ja mit der Insolvenz auch diverse Daten dann sicherlich beschlagnahmt und so. Aber da war ja natürlich schon vielen Leuten klar, okay, jetzt schauen externe Leute wie Insolvenzverwalter drauf. Das heißt, alles rein theoretischerweise hätte es die Möglichkeit gegeben, sage ich mal, Material zu vernichten. Also vom Personal oder auch von den Signa-Managern selbst. Und also da gab es sicherlich Spielraum und dadurch ist dieser Fall in Italien einfach spannend, weil die halt einfach schon so früh angefangen haben zu ermitteln. Mhm. Was ja aber auch, man muss ja auch sagen, 2019 ist einfach 5 Jahre her. Seit 5 Jahren ermitteln die und jetzt kommt es zu einer Hausdurchsuchung. Also damit man sich das auch mal vorstellt, wie lange da so ein Prozess dauert. Und die sind quasi immer noch in diesem, so einem Vorprozess. Und das, egal was da jetzt passiert, wir blicken einfach auf Jahre einer Aufarbeitung. Mhm. Und ich glaube, das wird auch für Südtirol eine recht spannende Komponente haben. Das wird auch sehr, sehr politisch werden, weil wenn wir uns anschauen, wer da alles beteiligt ist, das sind Politiker, Bürgermeister, selbst ein Journalist, also gegen den ermittelt wird. Also aus allen möglichen Institutionen der Gesellschaft haben wir da Leute, gegen die ermittelt wird. Das bin ich schon sehr gespannt und ich habe mir auch selbst die Frage gestellt, ist das in Österreich auch möglich? Gibt es dieses System auch in dieser Form in Österreich? Und die Frage kann ich jetzt, da kann ich nur Bauchgefühl geben, aber es ist schwer zu beantworten.
Rene Benko bestreitet die Vorwürfe. Es gilt natürlich auch hier noch immer die Unschuldsvermutung. Aber hat man irgendeinen Anhaltspunkt, wie er sich jetzt zu diesen ganz neuen Erkenntnissen und zu diesem Haftbefehl verhalten wird?
Naja, er zeigt sich immer kooperativ. Er wurde einvernommen, auch in Innsbruck. Ja, ich glaube, er wird alles tun, sich so zu verhalten, dass er erstmal nicht irgendwie in einen Unterhausarrest oder irgendetwas gestellt wird oder vielleicht sogar in Untersuchungshaft muss. Und ich glaube, dass sein Anwalt halt alles Mögliche tun wird, um sich für seinen Mandanten einzusetzen. Das ist ja auch seine Pflicht.
Ja, ist auch seine Aufgabe.
Genau. Man muss aber auch sagen, dass Hager und er schon eine sehr, sehr gute Beziehung zueinander haben. Ja. Und diese haben sich nie, also Hager hat auch bis heute, zumindest bis dato, bis wir den Podcast ja aufnehmen, auch nichts gegen Benko gesagt. Mhm. Also das muss halt jetzt irgendwie andersweitig auch, müssen da Sachen nachgewiesen werden erstmal, ja.
Also ich nehme jetzt auch heute vor allem mit, dass man die Signa-Pleite getrennt von diesen Verfahren oder Ermittlungen gegen Benko als Privatperson sehen muss und dass dieser italienische Haftbefehl, der jetzt vorliegt, eigentlich mit Signa direkt nichts zu tun hat.
Ja, ich glaube, was immer wieder mehr und was wir auch schon oft angedeutet haben in Artikeln ist, dass so dieses System, dieses Aufstrebende natürlich mit bestimmten Methoden ermöglicht worden ist. Und das jetzt nicht nur an niedrigen Zinsen lag und nicht nur an einem unglaublich geschickten Händchen. Und ja, Netzwerken und Luxus und, sage ich mal, vielleicht auch in Präsentationen übertreiben, das müssen sich alles dann Juristen anschauen, wie strafrechtlich das relevant ist. Aber es deckt schon irgendwie halt einfach ein System auf, das eben auch zu dem Aufblähen von Signer geführt hat und damit natürlich dann auch dessen Fall halt so gravierend gemacht hat. Und letztendlich kommen wir immer wieder bei der Frage, wurden hier Leute einfach mutwillig hintergangen? Wurden Leute mutwillig irgendwie angelogen oder wurde dem was vorgespielt, die dann einfach ihr Geld hergegeben haben oder irgendwelche Genehmigungen erteilt haben? Das sind halt alles Fragen, die wir so jetzt noch nicht ganz klar beantworten können. Aber ich glaube, dieses System, was immer wieder aufkommt, und das gilt ja nicht nur für Signer, das gilt ja auch für andere große Korruptionsfälle, da müssen wir uns einfach wirklich als Gesellschaft fragen, ob wir nicht vielleicht auch irgendwie eine sauberere Gesellschaft bräuchten, ja, und stärker gegen Korruption und auch diese, oder alles, was man nicht strafrechtlich Korruption nennt, aber in diese Richtung geht, ob wir nicht stärker dagegen vorgehen müssten.
Ja, ich bin gespannt, ob du oder auch Susanna Pastaroli, die da ja in dem Fall auch als gut italienisch sprechende Kollegin in der Außenpolitik mithilft bei den Geschichten dazu, ob ihr demnächst eure Zelte in Bozen aufschlagen müsst,
ja,
und von dort Geschichten schickt. Danke, dass du heute da warst, trotz des stressigen Tags und der Anrufe zwischendurch.
Danke.
Übrigens, in der Zeit im Bild 2 hat der Krone-Journalist Rainer Fleckel Dienstagabend davon berichtet, dass Rene Benko nach wie vor in seiner Villa in Innsbruck leben dürfte, weil dort sei zum Beispiel noch am Dienstag alles ziemlich adventlich und vor allem auffallend üppig beleuchtet gewesen mit Rentieren und Weihnachtsstimmung und so, sagte Fleckel. Ja, und ich habe Ihnen jedenfalls noch die Links zu den aktuellsten Berichten zum Thema von Madeleine Stottmeier und Susanna Pastaroli in die Shownotes dieser Folge gestellt. Und ich sage es an dieser Stelle wieder einmal, unsere Podcasts können Sie seit kurzem auch gebündelt auf YouTube abonnieren und anhören. Den Link zu unserem Profil, die Presse Podcasts, finden Sie ebenfalls in den Beschreibungen dieser Folge. Somit bleibt mir nur mehr, mich bei Ihnen fürs Zuhören zu bedanken. Morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle zum ersten Mal unser Kollege Clemens Patek. Der wird ab sofort auch immer wieder Gastgeber von Was wichtig ist sein. Hören Sie da vielleicht einmal rein. Bei ihm wird es morgen um die Wiedereröffnung der Stammstrecke der U-Bahn-Linie U2 in Wien gehen. Und am Freitag hören Sie dann in unserem Podcast etwas zur Bestimmung oder zu den Entscheidungen rund um den Umgang mit dem Wolf. Machen Sie es gut und auf bald.